Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir fragen gleich zu Beginn der Sendung, ob es sinnvoll ist, das Nachhaltigkeitsprinzip im Grundgesetz zu verankern. Wir klären, was Städte gegen Emissionen klimarelevanter Gase unternehmen können. Stichwort Methan aus Massentierhaltung oder CO2 aus dem Verkehr. Wir schildern den Streit um wertvolles Tiefengrundwasser im fränkischen Altmühlgebiet und berichten auch vom EuGH-Urteil bei der Lieferung mangelhafter Ware. Heute vor 70 Jahren, am 23. Mai 1949, wurde das Grundgesetz in Bonn verkündet. Tags drauf trat es in Kraft. Zum Jubiläum fordern viele Abgeordnete und politisch aktive Personen eine Aktualisierung bzw. Weiterentwicklung dieser Verfassung, eine Neuordnung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern, verlangt unter anderem Unionsfraktionschef Brinkhaus die Aufnahme des Klimaschutzes ins Grundgesetz, die Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt. Der Rat für nachhaltige Entwicklung spricht sich für die Aufnahme des Nachhaltigkeitsprinzips in das Grundgesetz aus. Ich bin jetzt verbunden mit Marlene Thieme, sie ist die Vorsitzende des Rates für nachhaltige Entwicklung. Frau Thieme, was würde sich denn ändern, wenn das Nachhaltigkeitsprinzip im Grundgesetz verankert würde?
Ja, wir fordern das Grundgesetz for Future ganz aktuell. Wir wollen, dass das Nachhaltigkeitsprinzip als Referenzbasis in das Grundgesetz aufgenommen wird, damit dieses verfassungsrechtlich verbindlich wird und dass unsere Demokratie auch zukunftsfähig wird. Die Herausforderungen einer Demokratie sind in Zeichen von Klimawandel und von engeren Ressourcen deutlicher denn je. Nicht nur der Umweltschutz, auch der soziale Zusammenhalt müssen einen Platz in der Verfassung finden und auch für zukünftige Generationen ein Recht vorsehen.
Wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Tierschutz schaue, der seit 17 Jahren als Staatsziel im Grundgesetz verankert ist, dann hat sich da ehrlich gesagt nicht besonders viel getan, auch wenn er dort verankert ist. Mit Blick auf Massentierhaltung oder auch auf Tiertransporte hat sich an der Realität seit dieser Verankerung im Grundgesetz nichts großartig verbessert. Was macht Sie so hoffnungsfroh, dass das bei der Nachhaltigkeit anders wird?
Also zu einem möchte ich nicht das eine gegen das andere ausspielen und das Grundgesetz ist keine konkrete normative Vorgabe für eine konkrete Politikzielsetzung. Aber ich glaube, wir brauchen die Debatte um die Frage, wie viel Nachhaltigkeit muss unsere Gesellschaft in ihrem Handeln, im staatlichen Wirken, auf Gesetzgebungsebene, auf der exekutiven Ebene, aber auch im Justizbereich eigentlich haben. Das Grundgesetz ist ja so etwas wie eine, ich sag mal, ethisch-kulturelle Verständigung über die Grundprinzipien unseres Zusammenlebens. Und da ist die Geschichtsbezogenheit nach dem Zweiten Weltkrieg ohne die Herausforderungen von heute zu kurz gesprungen für unsere Begriffe. Wir brauchen diese Zukunftsfragen im Grundgesetz und dazu gehören eben die Prinzipien des Nachhaltigkeitsdenkens.
An welche verschiedenen Bereiche denken Sie, wenn Sie vom Nachhaltigkeitsprinzip sprechen? Sind das nur ökologische?
Das sind ökologische, das sind aber auch Fragen unserer Staatsverschuldung. Dort haben wir die Schuldenbremse, aber auch das Sozialstaatsprinzip, dass wir tatsächlich sagen, was kann in unserem Miteinander für die Zukunft an Belastendem kommen und was kann nicht da sein. Ich glaube, dass man einen Referenzrahmen für diese konkreten politischen Gestaltungsspielräume braucht. Und nicht nur Wünschenswertes und vielleicht auch moralisch Attraktives, sondern wir brauchen etwas, auf das sich dann auch das konkrete politische Handeln, an dem sich das prüfen lässt.
Wie soll man denn diesen Referenzrahmen mit flankierenden Maßnahmen so füllen, dass sich das auch konkret niederschlägt?
Also wie das konkret zu füllen ist, ist natürlich eine politische Entscheidung. Aber wir brauchen die Debatte, ist nachhaltige Entwicklung tatsächlich ein Verfassungsgrundsatz, ein Grundsatz unseres gesellschaftlichen Miteinanders, das auch für zukünftige Generationen die gleichwertigen Lebensverhältnisse in den Blick nimmt und in unserem Handeln vital werden lässt.
Die zukünftige Generation geht ja im Moment heftig auf die Straße, freitags mit dem Kampf für mehr Klimaschutz. Wo hinkt Ihrer Ansicht nach Deutschland besonders stark hinterher? Bei der Gleichberechtigung der Geschlechter, beim Klimaschutz?
Gut, wir haben vom Nachhaltigkeitsrat in den vergangenen Jahren internationale Experten gefragt, ob die Bundesregierung gut aufgestellt ist in der Nachhaltigkeitsdebatte oder nicht. Sie hat eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie und das Fatale, was die Experten feststellten, war, dass die Bundesregierung in ganz wesentlichen Bereichen hinter ihren eigenen Zielsetzungen zurückbleibt und das reicht in der Tat von der Gleichstellungsfrage bis hin zu der Rohstoffintensität, von der CO2-Emission bis hin zu den Bildungsthemen.
Der Rat für nachhaltige Entwicklung spricht sich dafür aus, dass das Nachhaltigkeitsprinzip im Grundgesetz verankert war. Ich sprach mit der Vorsitzenden Marleen Thieme. Was kann jeder Einzelne, was kann ich tun, damit weniger Plastikmüll im Ozean schwimmt, dass weniger CO2 oder Methan in die Atmosphäre gelangt? Was können Kommunen und Städte tun, um den Klimawandel auszubremsen? Münster hat nun den Klimanotstand erklärt und das Thema so oben auf die politische Agenda gesetzt. Und auf der internationalen Konferenz für klimatische Action, also Climate Action in Heidelberg, treffen sich nun Gleichgesinnte. Das sind rund 900 lokale und nationale Entscheidungsträger sowie Experten aus aller Welt. Sie überlegen, wie sie in ihren Städten und Gemeinden gegensteuern können, beim Ausbau der Energieversorgung zum Beispiel oder auch bei der Neuaufteilung der Fahrbahnen im Straßenverkehr. Heute Nachmittag soll die Heidelberger Klimakonferenz mit einer Resolution enden. Anke Petermann hat sich vorab über die Themen dieser Konferenz informiert.
Die Stadt der Gastgeber gilt als ambitioniert. Heidelberg will den Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid bis 2050 drastisch zurückfahren. Dabei hilft der Stadtteil, der neben dem Hauptbahnhof entsteht. Was die Heizenergie angeht, ist die Bahnstadt klimaneutral. Heidelbergs parteiloser Oberbürgermeister Eckhard Würzner ist stolz auf die weltgrößte Passivhaussiedlung für demnächst 7000 Menschen. Dreifachverglasung, extra starke Dämmung und Wärmerückgewinnung sparen die Heizung.
Die Stadt, das war der Trick, hat die komplette Fläche dieses alten Bahnhofsareals gekauft und hat von daher mit eigenen Standards die Vergabe der Grundstücke belegen können. Das, was man vom Gesetzgeber her eigentlich gar nicht darf, wenn man nicht Eigentümer ist. Die Investoren waren am Anfang nicht so begeistert, aber die Bürgerinnen und Bürger waren begeistert. Die Wohnungen waren sehr schnell weg.
Und wären vielleicht auch schnell weg gewesen, wenn die Stadt das am Bahnknotenpunkt gelegene Viertel autofrei geplant hätte. Stattdessen entschied sie sich für den üblichen Mix. Autoverkehr samt Tiefgaragen ergänzt.
Durch Jobtickets, durch Fahrradabstellmöglichkeiten, gute Fahrradachsen. Aber die Anzahl der Stellplätze sind eigentlich so gering, dass wir momentan Ärger haben von vielen, die sagen, warum habt ihr nicht mehr geschaffen?
In Kalifornien kommen 26 Millionen Autos auf nur 35 Millionen Einwohner. Die CO2-Emissionsquote des Transports ist im waldbrandgebeutelten US-Sonnenstaat auf 51% angewachsen, klagte auf der Heidelberger Konferenz Kate Gordon, Expertin für Klimarisiken und neue Leiterin des Planungsbüros beim Gouverneur von Kalifornien. Auch in Deutschland sinkt der Treibhausgasausstoß im Verkehr. Bereich nicht, weil die Autos immer größer werden, konstatiert Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD. Das österreichische Wien bietet keine kostenlosen Parkplätze mehr an. London hat die City-Maut. Wir sind ein Autoland, sagt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen.
Also sowas machen wie Nahverkehrsabgabe, City-Maut, ähnliches, dafür haben wir keine Mehrheit.
70 Millionen Menschen werden in den kommenden 3 Jahrzehnten in die Städte ziehen. Auch im dicht besiedelten Deutschland plant man neue Stadtteile auf Feldern und in Bachauen. Boden nur noch zu versiegeln, wenn er zum Ausgleich anderswo entsiegelt wird. Diese Forderung von Umweltschützern ist in den Augen von Bundesumweltministerin Schulze chancenlos.
Das ist theoretisch immer ganz klasse, wenn man aber aus einer Stadt kommt wie ich, aus Münster, wo man sieht, dass viel mehr Menschen in der Innenstadt leben wollen. wir aber gar keinen Wohnraum mehr haben, dann muss man da auch Wohnraum und Nachverdichtung ermöglichen können.
Nur allmählich sinkt in Deutschland der Flächenverbrauch für Gewerbe, Siedlung und Verkehr auf unter 0,8 Quadratkilometer täglich. Etwa die Hälfte davon wird komplett versiegelt. Münster und Kopenhagen als Fahrradstädte, Wien mit seiner 365 Euro Jahreskarte für den öffentlichen Nahverkehr weisen immerhin den Weg zur emissionsarmen Fortbewegung. Neben Münster haben auch Konstanz, Kiel und Heidelberg offiziell den Klimanotstand erklärt. Das eint sie mit dem kanadischen Victoria. Dessen Oberbürgermeisterin Liza Helps hat ihr Privatauto verkauft, fährt Rad oder nutzt im Dienst gelegentlich einen Wagen aus der städtischen Elektroflotte. In British Columbia hatten wir in den vergangenen beiden Sommern Brände. Das nimmt uns auch in den Städten den Atem. Das ist ein globaler und örtlicher Notstand. Den lokalen Klimanotstand offiziell auszurufen, ermöglicht uns, mehr Ressourcen in die Problemlösung am Ort zu stecken, mehr Personal und mehr Geld. Die Generation Fridays for Future stellt das alles nicht zufrieden. Erwachsen werden in einem kollabierenden Ökosystem, überleben auf einem Planeten, der zugrunde gewirtschaftet wird, so beschreibt die deutsche Delegation das Lebensgefühl vieler Jugendlicher. Um CO2-Neutralität bis 2050 im globalen Durchschnitt zu erreichen, müssten die reichen Länder, insbesondere Deutschland, als viertgrößter Treibhausgasverursacher weltweit früher klimaneutral werden, verlangt Fridays for Future, nämlich bis 2035. Bis Ende 2019 müsse die Bundesregierung dafür ein Viertel der Kohlekraftwerke abschalten und eine CO2-Steuer einführen. Rhea Anthony, Nachwuchswissenschaftlerin aus Mumbai, verlangt außerdem, dass entwickelte Länder besonders betroffenen ärmeren Regionen helfen mit Geld, Daten und Forschung, um diese Klimafolgen abzumildern.
Von der Heidelberger Klimakonferenz berichtete für uns Anke Petermann. Auch wenn Teile von Deutschland gerade überschwemmt sind, sinken die Pegel des Grundwassers in einigen Regionen rapide, vor allem in heißen Sommern. Außerdem ist unser Wasser in landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten nitratbelastet. Trinkwasser wird also zu einem knapperen Gut und die Vermarktung bzw. Privatisierung von Wasser sorgt auch deshalb für Verteilungskämpfe. Meistens sind Brunnen und Wasserreservoirs in öffentlicher Hand in diesem Land. Was aber nicht heißt, dass Trinkwasser aus dem Boden nicht auch gehandelt oder verpachtet werden kann. Da Grundwasser fließt, überfließt es dabei auch Gemeindegrenzen. Und so kann es durchaus zu Konflikten wegen der Wassernutzung kommen. Was passiert, wenn die eine Gemeinde, die ihre zugestandene Fördermenge lieber für die Versorgung der Bürger nutzen möchte, der Nachbarort aber seinen Anteil an einen Mineralwasserkonzern verpachten will? Das schildert uns Susanne Lettenbauer an einem Beispiel in Franken.
Da ist jetzt hier ein Rohr dran im Sommer und dann können Sie hier Wasser rauslassen. Flasche füllen als Radfahrer mit dir mitnehmen.
Trinkwasser vom Rathausbrunnen, kostenlos. Darauf ist Bürgermeister Jürgen Schröppel stolz. Seine Stadt Weißenburg, südlich von Nürnberg, idyllisch im Frankenjura gelegen, zählte einmal 120 Hausbrunnen, 16 öffentliche Brunnen, von denen einige noch funktionieren. Der Ludwigsbrunnen, der Schweppermanns- und der Millenniumsbrunnen. Allerdings, das Grundwasser ist immer stärker mit Nitraten aus der Landwirtschaft belastet. Deshalb greift Weißenburg, wie 19 andere Kommunen im Umkreis, seit den 90er Jahren vor allem auf das Millionen Jahre alte Tiefengrundwasser des Frankenjura zu. Auf 7 Brunnen in gut 280 Metern Tiefe. Genau dieses Tiefengrundwasser in Trinkwasserqualität zapft auch Deutschlands drittgrößter Mineralwasserabfüller, die Altmühltaler Mineralbrunnen, an. Das in Plastikflaschen abgefüllte Wasser wird vor allem an Discounter geliefert. Derzeit darf das Unternehmen 250.000 Kubikmeter Wasser aus 2 eigenen Brunnen entnehmen. Diese Menge soll jedoch noch einmal um 300.000 Kubikmeter erhöht werden. Und das bei steigender Wasserknappheit, kritisiert Bürgermeister Schröppel und will dagegen gerichtlich vorgehen.
Ja, erhöht werden klingt immer so ganz harmlos. Die Fördermenge soll mehr als verdoppelt werden. Das ist jetzt, denke ich, doch eine Größenordnung, wo man entsprechend aktiv werden muss.
Szenenwechsel in den Nachbarort Treuchtlingen. Dort hat die Altmühltaler Mineralbrunnen ihren Firmenhauptsitz. Schwere LKWs pendeln in kurzen Abständen durch die engen Gassen des Städtchens. Eigentlich gehe es um einen Kuhhandel, gibt Klaus Fackler, dritter Bürgermeister von Treuchtlingen, zu. Seine Gemeinde will schon seit Jahren die riesigen Produktionshallen der Mineralwasserfirma mitten in der Altstadt aus dem Ort heraus verlagern. Die Firma, die die meisten Arbeitsplätze im Ort bietet, verlangt im Gegenzug, mehr Wasser fördern zu dürfen.
Gut, der Stadtrat war sich immer darüber bewusst, dass das natürlich ein Spagat ist, den man sich bewegt, wenn man von einer Firma etwas will, dass man auch etwas anbieten muss.
Tatsächlich kommt das häusliche Trinkwasser in Treuchtlingen schon lange nicht mehr aus der Region. Es wird über eine Fernwasserleitung aus dem Mündungsgebiet des Lechs in die Donau geliefert, an der auch Nürnberg und Erlangen hängen. Die 20.000 Bürger des benachbarten Weißenburg versorgen sich überwiegend über das gemeinsame Tiefengrundwasser. Für 1.000 Liter Trinkwasser zahlen sie an ihre Stadtwerke 2,25 Euro, also kein Vergleich zu den Preisen im Supermarkt.
Ich denke, das ist eine Thematik, wo eine höchstrichterliche Klärung auch für alle anderen, die in Zukunft davon betroffen sein könnten, hilfreich wäre.
Weißenburg darf sich pro Jahr mit 750.000 Kubikmeter Wasser aus den tiefen Schichten bedienen, mehr nicht. Der Bedarf darüber hinaus muss über Fernwasserleitungen zugekauft werden. Keiner wisse genau, wie sich die mehr als Verdoppelung der Fördermenge auf das Tiefengrundwasser auswirke. Der Chef des zuständigen Wasserwirtschaftsamtes Ansbach, Thomas Keller, versucht aus fachlicher Sicht zu beruhigen. Das riesige Grundwasserreservoir erstrecke sich schließlich über Mittelfranken bis hin zur Oberpfalz und enthalte rund 25 Milliarden Kubikmeter. Dennoch habe eine nachhaltige Nutzung natürlich oberste Priorität, steht in seinem Gutachten für das zuständige Landratsamt.
In unmittelbarer Umgebung dieser zusätzlichen 0,3 Millionen, die im Raum stehen, rechnen wir natürlich damit, dass die Stände sich etwas deutlicher absenken. Weiter weg wird es gegen Null auslaufen. Und jetzt geht es genau um diese Überprüfung. Passt es so oder passt es nicht?
Vom Landratsamt, das den Antrag genehmigen würde, heißt es, es sei eine interessenausgleichende Nutzung und Bewirtschaftung der vorhandenen Wasserreserven zu gewährleisten. Thomas Keller vom Wasserwirtschaftsamt empfiehlt der Behörde, dem Mineralwasserunternehmen die zusätzliche Entnahme erst einmal probeweise auf 6 Jahre zu genehmigen. Allerdings sagt das Gutachten schon sehr präzise voraus, dass ein Absenken des Grundwassers um 6 Meter auf jeden Fall zu erwarten sei.
Was tun, wenn online ein Sofa, Kühlschrank oder Partyzelt bestellt wurde und man erst beim Anschließen oder Aufstellen merkt, dass die Ware mangelhaft ist? So ein Kühlschrank lässt sich nicht einfach wieder zurückschicken. Da müsste doch eigentlich der Hersteller für sorgen, befand ein Verbraucher, dem seiner Einschätzung nach ein fehlerhaftes Partyzelt zugeschickt wurde. Ausmaße 5x6 Meter, also ziemlich sperrig. Er will, dass der Schaden beseitigt wird oder dass er ein neues Zelt bekommt. Nun hat der EuGH entschieden, an welchen Ort ein Verbraucher online oder telefonisch gekaufte Ware, die sich als nicht vertragsmäßig herausstellt, zurückgeben müsste. Paul Vorreiter berichtet aus Brüssel.
Sollte es sich um sperrige, zerbrechliche oder schwer zu transportierende Produkte handeln, müssen die Verbraucher sie nicht unbedingt an den Verkäufer zurückschicken, damit der die Produkte wieder in den korrekten Zustand bringt. Aus Sicht der Richter ist ausschlaggebend, ob es sich beim Transport um eine erhebliche Unannehmlichkeit handelt. Eine solche erhebliche Unannehmlichkeit kann auch vorliegen, wenn der Versand zu komplex ist. Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sieht damit die Rechte der Verbraucher gestärkt.
Insofern wird jetzt natürlich auf die Sicht auch von dem Verbraucher abgestellt, dass man darauf achten muss bei so einem Nachbesserungsanspruch, ist es zumutbar oder nicht. Und in dem Falle, wenn es gerade besondere zerbrechliche oder große Produkte sind, dann muss der Verkäufer dann wieder für den Rücktransport aufkommen oder gegebenenfalls auch einen Vorschuss leisten.
Laut Urteil müssen grundsätzlich die Gesetzgeber in den Mitgliedstaaten den Ort bestimmen, an dem die Verbraucher dem Verkäufer das Produkt bereitzustellen haben. Dieser Ort muss mit dem jeweiligen Produkt und in einer angemessenen Frist ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den Verbraucher aufzufinden sein. In bestimmten Fällen kann vom Verbraucher allerdings abverlangt werden, dass er zunächst für den Transport des Produktes zum Geschäftsort des Verkäufers aufkommt.
Handelt es sich jetzt um kleinere Produkte, die bestellt wurden, und ist das eigentlich ein üblicher Versand? Da kann man von dem Verkäufer letztendlich keinen Vorschuss verlangen, weil dann wiederum kann der Verkäufer davon ausgehen, dass der Käufer auf normalem Wege, weil es ja keine besonderen Unannehmlichkeiten bereitet, hier auch ein kleines Paket zusammenschnürt und dann auch die Ware wieder zurücksendet.
Im vorliegenden Fall urteilten die Richter, dass der Käufer des Partyzelts seinen Pflichten nachgekommen ist und von seinem Vertrag zurücktreten darf.
Der EuGH hat die Verbraucherrechte bei mangelhafter Ware gestärkt. Paul Vorreiter berichtete aus Brüssel.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Elektrofahrzeuge liegen im Trend. Da beißt keine Maus ein Kabel ab. Allerdings sind E-Fahrzeuge relativ teuer. Warum sich also nicht mal umschauen nach einem gebrauchten Elektroauto? Dabei müssen Interessenten aber auf völlig andere Eigenschaften achten als bei Benzin- oder Diesel-Pkw. Worauf? Das hat Thomas Wagner in unserem Verbrauchertipp recherchiert.
Friedrich Kümmerer, Mitte 20, arbeitet als Film- und Medienproduzent am Bodensee und überlegt, ein anderes Auto muss her. Und zwar ein emissionsfreies, also
ein Elektroauto, weil mein Auto, was ich jetzt fahre, wird wahrscheinlich nicht mehr ewig machen. Ein neues Auto könnte ich mir gar nicht leisten.
Regelmäßig durchforstet Friedrich Kümmerer Online-Verkaufsportale. Neben dem Preis ist für ihn vor allem ein Kriterium wichtig.
Die Reichweite natürlich, gerade bei Elektroautos, was die Kilometerzahl angeht, die ist entscheidend.
Und gerade die Reichweite ist mit das größte Unterscheidungskriterium. Elektroautos der ersten Generation müssen spätestens nach etwa 120 Kilometern nachladen. Neufahrzeuge dagegen schaffen mit einer Batterieladung locker das Doppelte und noch mehr. Abgesehen davon, betont Volker Blando, beim TÜV Süd in München für Elektromobilität zuständig,
ich sehe keine technischen Probleme bei einem gebrauchten Elektrofahrzeug. Also ich habe da weit weniger Bedenken als bei jedem Verbrenner, den ich gebraucht kaufe.
Das hängt damit zusammen, dass die Antriebe von Elektrofahrzeugen weitaus weniger kompliziert aufgebaut sind als bei Diesel oder Benzinern. Und das bedeutet, wer mit dem Kauf eines gebrauchten E-Autos liebäugelt, sollte auf andere Kriterien als bei Verbrennern schauen.
Anders jetzt als beim Verbrennungsmotor würde aber eine hohe Laufleistung nicht unbedingt bedeuten, dass der Motor irgendwann mal Probleme macht. Also ein Elektromotor hält durchaus 1 Million Kilometer ohne jegliche Wartung zwischendurch.
Bleiben Karosserie, Federung und Fahrwerk. Bei diesen Komponenten lohnt schon eher ein kritischer Blick beim Check eines Gebrauchten. Ist Rost erkennbar, sind die Stoßdämpfer ausgeleiert. Worauf Kaufinteressenten bei einem gebrauchten Elektroauto auf jeden Fall achten sollten, ist die Batterie.
Hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, sich vom Hersteller die Anzahl der Schnellladungen ausdrucken zu lassen. Also die werden erfasst im Fahrzeug. Und wenn Sie da sehen, dass so einmal pro Woche oder zweimal pro Woche schnell geladen wurden, dann ist das kein Problem. Wenn Sie jetzt sehen, dass das Fahrzeug praktisch nur schnell geladen wurde, dann ist das auf jeden Fall ein Argument, um den Preis etwas zu reduzieren.
Blando empfiehlt, sich vor dem Kauf eines gebrauchten E-Autos zu überlegen, wie das Fahrzeug im Alltag geladen werden soll. Moderne Parkhäuser verfügen zwar über Schnellladestationen, um die Batterie tatsächlich in kürzester Zeit aufzuladen, muss der Ladestecker aber mit einer intelligenten Software ausgestattet sein. Dies ist bei älteren E-Fahrzeugen häufig nicht der Fall.
Das kann bedeuten, dass Sie an einer Ladesäule stehen, die durchaus höhere Ladeleistungen liefern könnte, aber Ihr Fahrzeug kann sich nicht entsprechend identifizieren und würde dann eben nur teilweise mit 3,6 kW laden.
Erklärt Volker Blando vom TÜV Süd. Ein weiteres Problem, der Markt für gebrauchte E-Fahrzeuge ist ziemlich leergefegt. Der Grund, im Nachbarland Österreich werden Prämien auch für den Kauf von gebrauchten E-Fahrzeugen gezahlt. Deshalb kaufen österreichische Händler auch in Deutschland Gebrauchtautos mit Elektroantrieb an. Dennoch, ein gebrauchter elektrischer kann durchaus ein Schnäppchen sein. Während Neufahrzeuge in Limousinenausführung schon ab 20.000 Euro zu haben sind,
sind diese Fahrzeuge natürlich dann auch irgendwo im Bereich zwischen 10.000 und 12.000 oder 15.000 Euro gebraucht zu bekommen.
Thomas Wagner berichtete, und wir bleiben bei der Branche mit einer kleinen Meldung. Auch der Autozulieferer Bosch muss im Zuge des VW-Dieselskandals ein Bußgeld zahlen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat die Summe von 90 Millionen Euro bestimmt. Damit fällt die Zahlung deutlich niedriger aus als etwa bei Volkswagen oder den Töchtern Audi und Porsche, die zusammen Bußgelder von mehr als 2 Milliarden Euro zahlen mussten. Und damit neigt sich die Sendezeit von Umwelt und Verbraucher langsam dem Ende zu. Gleich geht's hier weiter mit den Informationen am Mittag und Dirk Müller. Ihn beschäftigt unter anderem der Streit um die Finanzierung der Grundrente. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.